Willkommen beim Brief, dem Podcast, das ist der Hacker News täglich. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute mit einem Paukenschlag: über 1.1.0.0 Angestellte von KI-Unternehmen an der Frontier wenden sich mit einer gemeinsamen Forderung an die US-Regierung.
Außerdem Anthropic berichtet, dass ein Multi-Agent-Workflow von Claude eine echte kryptografische Schwachstelle gefunden hat. Und YoidFrog und OpenAI melden gemeinsam entdeckte Zero-Day-Lücken.
Und das Model Context Protocol bekommt eine neue Spezifikation. Moonshot AI zeigt mit Chimica 3 eine ungewöhnliche Architektur. Und Italien sperrt Websites für reproduktive Gesundheit. Das alles und mehr jetzt.
Mehr als 1.100 Angestellte von KI-Unternehmen an der Frontier bitten die US-Regierung um Unterstützung für eine internationale Initiative. Die Website pacingtheferontier.com hat den Aufruf veröffentlicht.
Worum geht es konkret?
Die Initiative soll technische und Governance-Instrumente entwickeln, um die automatisierte KI-Entwicklung an der Frontier bewusst zu verlangsamen. Es geht also um eine Art Tempodrosselung direkt an der Spitze der Entwicklung.
Und das kommt nicht von außen, sondern von Leuten, die selbst in diesen Firmen arbeiten.
Genau. Über 1.100 Unterzeichner aus dem Inneren der Frontier Labs, die fordern jetzt politische Flankierung.
In der Diskussion um diesen Aufruf gibt es allerdings auch Kritik. Der Vorstoß wird als vage bezeichnet.
Eine Gegenstimme geht noch weiter und deutet den Aufruf als Versuch, nur vorab geprüften Akteuren den Zugang zu Frontiermodellen zu erlauben.
Das wäre dann eher eine Zugangskontrolle als eine echte Verlangsamung.
Und das Argument dahinter, reiner GPU-Zugang, also wer bloß genug Rechenleistung hat, verleiht noch keine besonderen Prognosefähigkeiten. Anders gesagt, wer nur die Hardware hat, kann damit noch lange nicht vorhersagen, wohin sich die Modelle entwickeln.
Spannend. Der Aufruf kommt also von innen, aber die Debatte dreht sich sofort um die Frage: Geht es hier um Sicherheit für alle oder um Abschottung? Wir bleiben bei der Frontierforschung, aber wechseln in die Praxis. Anthropic berichtet, dass der Multi-Agent-Workflow von Claude eine kryptografische Schwachstelle entdeckt hat.
Der Clou, die Schlüsselidee für den Angriff, wurde von zwei zusammenarbeitenden Worker-Agenten gefunden. Beide haben unabhängig voneinander mit der Untersuchung begonnen.
Wie lief die Zusammenarbeit genau ab?
Der erste Worker hat einen bestimmten Ansatz untersucht und ihn voreilig als nicht durchführbar verworfen. Der zweite Worker ist dran geblieben und hat einen Weg gefunden, diesen Ansatz doch vollständig auszunutzen.
Also hat der zweite quasi den Faden wieder aufgenommen, den der erste fallen gelassen hat.
So kann man das sehen. Die Agenten haben dann weiter Nachrichten ausgetauscht und sich schließlich darauf geeinigt, dass sie einen wirksamen Angriff gefunden haben.
In der Hacker News-Diskussion gibt es dazu eine interessante Anmerkung. Ein Kommentator meint, die Beschreibung klinge weniger nach einer durch Kollaboration bedingten Entdeckung.
Sondern
eher nach dem stochastischen Verhalten einzelner Suchthreads, also Zufallstreffer in parallelen Durchläufen, nicht wirklich Teamwork.
Er schlägt deshalb vor, die Suche mit veränderten Eingangskontexten zu wiederholen. So ließe sich abschätzen, wie oft der bekannte funktionierende Pfad gefunden oder verfehlt wird.
Das wäre dann ein Test, ob hier echte Kooperation am Werk war oder bloß statistische Streuung.
Noch ein Fall, bei dem es um die Entdeckung von Schwachstellen geht. JFrog und OpenAI berichten über eine Zusammenarbeit bei der Entdeckung von Zero-Day-Sicherheitslücken.
JFrog stellt das in einem Blogbeitrag als Beleg für ein neues Vertrauensmodell dar. Sie nennen es Fast Remediation.
Schnelle Behebung also als neues Vertrauensmodell. In der Hacker-News-Diskussion wird das allerdings ziemlich auseinandergenommen.
Der zentrale Vorwurf: JFrog habe bei einem Hacking-Vorfall um Hugging Face als Proxy fungiert.
Und das werde in dem langen Blogbeitrag verschleiert, heißt es. Stattdessen macht JFrog allgemeine Aussagen zur KI-Sicherheit.
Der Vorwurf ist also: Ein konkreter Sicherheitsvorfall wird zum Marketing für ein neues Sicherheitskonzept umgedeutet.
Genau das ist die Kritik. Die Diskussion dreht sich darum, ob hier ein tatsächlicher Vorfall verbessert wird, um ein Firmennarrativ zu stützen. Das wirft Fragen auf, wie transparent solche Kooperationen zwischen Sicherheitsfirmen und KI-Anbietern wirklich sind.
Das Model Context Protocol, MCP, bekommt eine neue Spezifikation, veröffentlicht am 28. Juli 2026 der Kern: Das Transportmodell wird zustandslos.
Aber es ist interessant, weil die eigentlichen Toolaufrufe ja sowieso schon zustandslos sind. Wenn ein Sprachmodell Ergebnisse abfragt und dann ein neues Tool aufruft, hält es nichts im Arbeitsspeicher, es verarbeitet nur Text im Kontextfenster.
Genau. Und auch serverseitige Zustandshaltung gilt als problematisch. Die Frage ist ja immer, wie lange hält man etwas von einem Client im RAM? Das kann schnell unübersichtlich werden.
Wichtig ist aber, die Protokolländerung zwingt niemanden, bestehenden MCP-Code zu verändern. Sie ist nur nötig, wenn man die neuen Fähigkeiten nutzen will.
Allerdings, Nutzer, die über Tage laufende Workflows überwachen, sehen sich jetzt vor Anpassungsbedarf. Wer solche Langzeitprozesse mit Zustandshaltung gebaut hat, muss umdenken.
Wechseln wir zu einem neuen Modell, Kimika 3 von Moonshot AI. Und die Architektur ist wirklich ungewöhnlich.
Absolut. Von 93 Schichten nutzen 69 etwas, das Kimi Delta Attention heißt, kurz KDA. Die restlichen 24 setzen auf Gated MLA, also Gated Multi-Head Latent Attention.
Und jetzt kommt das wirklich Überraschende. Kimika 3 verzichtet komplett auf Rope oder irgendeine andere Positionskodierung. Die lineare Aufmerksamkeit übernimmt diese Arbeit implizit.
Das NOPE-Prinzip also, No Positional Encoding. Wie sich das im weiteren Grenzbereich verhält, dazu gibt es bisher allerdings keinen Hinweis.
Der Hauptbeitrag des Papers ist aber Stable Latent MyE. Die Daten zwischen den Schichten werden komprimiert, was spezielle Anforderungen an den Router stellt. K3 verbessert die Leistung durch eine ausgeglichenere Expertenauswahl.
In Benchmarks liegt K3 in einer ähnlichen Klasse wie Opus und Fable. Aber der CEO von DeepSeek schätzt, dass sich die Zahl der aktiven Parameter um eine Größenordnung unterscheidet. Das ist ein erheblicher Unterschied.
Und jetzt wird es praktisch. Das GitHub-Projekt DeltaFin zeigt, dass Kimi K3 auf einem Apple M1 Max läuft.
Ja, läuft ist hier allerdings das richtige Wort. Die Geschwindigkeit liegt bei unter 0,02 Token pro Sekunde. Nutzerberichte sprechen sogar von nur 0,01 Token pro Sekunde.
Das ist praktisch unbrauchbar. Für eine 1000-Token-Ausgabe müsste man einen ganzen Tag warten. Da entstehen dann schon kreative Workarounds.
Allerdings, ein Reddit-Nutzer schlug eine E-Mail-Schnittstelle vor, um die Wartezeit zu überbrücken. Das stieß auf gemischtes Interesse.
Und ein Kommentator trieb die Idee noch weiter. Ein KI-Brieffreund mit OCRn und einem Stiftplotter für die Antwort. Also wirklich zurück zur Postkutschen-Ära.
Das ist dann wohl die maximale Entschleunigung. Aber im Ernst, es zeigt, dass lokales Inferencing mit solchen Modellen auf Consumer-Hardware zwar technisch möglich ist, praktisch aber noch ein Geduldsspiel bleibt.
Italien hat die Websites von Women on Web und Women Help Women gesperrt.
Beides sind Organisationen, die Informationen und Zugang zu medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen bereitstellen.
Dokumentiert wurde die Blockade von der OND Community, dem Open Observatory of Network Interference, die untersucht weltweit, wo und wie Internetzugänge eingeschränkt werden.
Women on Web und Women Help Women arbeiten international. Sie beraten online, stellen medizinische Informationen bereit und ermöglichen in Ländern mit restriktiven Gesetzen den Zugang zu Medikamenten für einen Schwangerschaftsabbruch.
In Italien ist der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich legal, aber der Zugang ist in der Praxis oft schwierig. Viele Ärzte verweigern sich aus Gewissensgründen, Wartezeiten sind lang.
Und dann kommen solche Online-Angebote ins Spiel, die Betroffenen helfen, Hürden zu umgehen. Dass Italien die jetzt sperrt, ist ein bemerkenswerter Schritt.
Die OONI-Daten zeigen, die Seiten sind von italienischen Internetprovidern nicht mehr erreichbar. Es handelt sich um eine DNS-Blockade, also eine Sperre auf der Ebene der Domain-Namensauflösung.
Das ist eine der technisch einfachsten Methoden, Seiten zu blockieren, aber auch eine, die sich mit VPNs oder alternativen DNS-Servern relativ leicht umgehen lässt. Ein Erdbeben der Stärke 7,1 hat Japan erschüttert.
Die japanische Wetterbehörde JMA hat für die Region Kyushu die Intensität mit Stufe 3 angegeben.
Stufe 3 auf der JMA-Skala bedeutet, Geschirr kann klappern und manche Menschen im Freien bemerken die Erschütterung. Also wirklich keine dramatische Auswirkung.
Außerhalb von Kyushu war das Beben kaum zu spüren. Trotzdem gibt es Berichte aus der koreanischen Stadt Busan, das ist die Japan am nächsten gelegene koreanische Stadt.
Auf Hacker News haben Nutzer geschrieben, dass einige Leute in Busan das Beben gespürt haben. Teilweise war von Schwindel die Rede.
Aber das ist kein einheitliches Bild. Andere Nutzer in Busan haben angegeben, überhaupt nichts wahrgenommen zu haben.
Und aus dem restlichen Südkorea gab es keine Berichte über spürbare Erschütterungen. Das Beben war also geografisch sehr begrenzt wahrnehmbar.
Ein 7,1 Beben klingt nach einer heftigen Erschütterung, aber die Wahrnehmung hängt stark von Tiefe, Entfernung und Untergrund ab. Hier war das Epizentrum offenbar so gelegen, dass die Auswirkungen moderat blieben. Ein neuer HIV-Impfstoff zeigt in einer präklinischen Studie einen beispiellosen Erfolg, so die Meldung des La Jolla Institute for Immunology.
Aber da ist Vorsicht angebracht. Ein Hacker-News-Kommentar weist darauf hin, präklinische Ergebnisse sind noch weit von Anwendungen beim Menschen entfernt.
Der Kommentar beschreibt das Projekt als in einer Phase interessanter Fortschritte, nicht aber als vielversprechende Behandlung. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied.
Trotzdem, dass ein Impfstoff in der präklinischen Phase so gute Ergebnisse zeigt, ist ungewöhnlich. Das La Jolla Institut spricht selbst von beispiellosem Erfolg. Das ist ein starkes Wort in der Wissenschaft.
Ein anderer Nutzer bringt noch eine ganz andere Perspektive rein. Die Unterbindung der HIV-Übertragung sei durch orale und injizierbare Reverse-Transkriptase-Hemmer praktisch bereits gelöst.
Genau, die Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP. Der Kommentar sagt, weiterer Verlust an Leben könne durch breiten Einsatz dieser Medikamente gestoppt werden.
Das heißt, die medizinischen Werkzeuge gegen HIV sind da, aber sie erreichen nicht alle, die sie brauchen. Der Impfstoff wäre ein zusätzliches Werkzeug, aber kein Ersatz für den flächendeckenden Zugang zu bestehenden Mitteln. Apple hat ein Support-Dokument zu den Sicherheitsinhalten von macOS Tahoe 26. Juni veröffentlicht. Und da fällt etwas auf.
Nämlich?
In dem Dokument wird mehrfach die Zusammenarbeit mit Claude und Anthropic Research erwähnt. Andere KI-Labore werden nicht genannt.
Interessant. In der Hacker-News-Diskussion dazu fragt ein Kommentator, Embedding Shape, ob Apple nicht ohnehin Zugang zu den leistungsstärksten Modellen anderer US-Labore habe.
Ein anderer Nutzer, Tombot, formuliert es noch direkter, Apple sei nicht mehr mit OpenAI befreundet.
Das ist eine spekulative Lesart. Aber die ausschließliche Nennung von Anthropic in so einem offiziellen Dokument ist schon bemerkenswert.
Und es kommt noch ein technisches Detail dazu. Der Nutzer Senadir behauptet, Apple hoste eine eigene Kopie von Claude intern auf seinen eigenen Servern.
Wenn das stimmt, wäre das eine interessante Architekturentscheidung. Und ein anderer Kommentator, Kromka, fragt gleich, könnte das eine Lösung für Banken sein, so ähnlich wie lokale Cloud-Dienste?
Die Idee, sensible Daten bleiben auf eigenen Servern, aber man nutzt trotzdem ein leistungsfähiges Modell wie Claude. Das wäre für regulierte Branchen tatsächlich attraktiv.
Wobei wir hier im Bereich von Nutzerspekulationen sind. Was wir sicher wissen, das Apple-Support-Dokument nennt Anthropic und Claude und sonst niemanden. Ein anderes Thema, Astral hat Ruf 0.12 veröffentlicht. Das ist das erste Release mit Breaking Changes seit März.
UFRE ist ja dieser extrem schnelle Python-Paket- und Projektmanager, geschrieben in Rust. Und das Team betont, man wolle isolierte Umgebungen einfach nutzbar machen.
Aber, und das ist die wichtige Klarstellung, man plant nicht, Optionen wie Break-System-Packages zu entfernen.
Genau, das ist ein Flag, das in bestimmten Einsatzzwecken nötig ist. Etwa wenn man systemweit installierte Pakete trotzdem überschreiben will, was normalerweise von UV verhindert wird.
Manche hatten vielleicht befürchtet, dass UV diesen Weg mit der neuen Version ganz dicht macht. Aber das Team sagt explizit nein. Wir behalten diese Flexibilität.
Es geht also um den Balanceakt zwischen Sicherheit und Kontrolle. Isolierte Umgebungen als Standard, aber der erfahrene Nutzer bekommt weiterhin seine Werkzeuge.
Das ist auch konsistent mit dem, was UFE von Anfang an auszeichnet, Geschwindigkeit und Kontrolle, ohne den Nutzer zu bevormunden.
Wir schauen noch auf ein Projekt aus dem Showhain-Bereich, das mit formaler Verifikation und KI-generiertem Code ziemlich weit geht.
Nutzer Permute hat eine formal verifizierte Implementierung von 3D Constructive Solids Geometry vorgestellt. Konkret geht es um Mesh-Verschneidung, geschrieben in Lean-Viertel.
Und jetzt das Entscheidende. Die Spezifikation umfasst nur 93 Zeilen. Die muss ein menschlicher Reviewer lesen und dann den Lean-Checker ausführen. Das war's.
Der über 1.000 Zeilen umfassende Implementierungsteil wurde von einer KI verfasst. Und die Beweise? Mehr als 60.000 Zeilen Lean-Code. Ebenfalls. Die muss kein Mensch hier anschauen.
Der Lean-Checker verifiziert zur Kompilierzeit, ob die Implementierung der Spezifikation entspricht. Implementierung und Beweise werden als Blackbox behandelt.
Und das ist der Clou. Man muss dem LLM keinerlei Vertrauen entgegenbringen. Der Checker fängt jeden Fehler.
Der Autor beschreibt, wie er den Agenten durch Meilensteine geleitet hat, die im README dokumentiert sind. Und er nennt das Projekt ein Experiment, um Vertrauen in KI-generierten Code zu vermeiden.
93 Zeilen, die ein Mensch prüft. Und über 6 0.000 Zeilen, die nie ein menschliches Auge sehen muss. Das verschiebt die Grenze dessen, was wir als verifizierbaren Code betrachten können. Auf Hacker News hat ein Nutzer namens Speckix einen interessanten Ratgeber von elizabethai.com geteilt. Die Kernaussage: Wer auf Substack schreibt, braucht trotzdem eine eigene Website.
Und der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach: Deine Inhalte, deine Plattform, deine Kontrolle. Wenn Substack morgen seine Bedingungen ändert oder verschwindet, bist du mit einer eigenen Zeit unabhängig.
In der Diskussion tauchte dann sehr schnell ein bestimmtes Akronym auf, das den ganzen Ansatz auf den Punkt bringt. POESE.
POSSE steht für Publish on your own site, Syndicate elsewhere. Veröffentliche auf deiner eigenen Seite und verteile von dort aus.
Genau, also nicht ersetzen, sondern ergänzen. Substack oder andere Plattformen werden quasi zu Außenstellen deiner eigenen digitalen Heimat.
Und ein anderer Nutzer, Cosmic Gadget, hat dann auf die Frage nach einer konkreten Anleitung zum Senizieren gleich mehrere praktische Wege genannt.
Erstens, Snippets auf sozialen Medien posten, also kleine Ausschnitte, die Appetit machen und dann auf den eigenen Blog verlinken.
Zweitens, Inhalte auf Blogging-Diensten duplizieren. Das klingt technischer, meint aber im Kern, den eigenen Content auf mehreren kompatiblen Plattformen spiegeln.
Und drittens, das vielleicht unterschätzteste Werkzeug, eine RSS-Feed anbieten. RSS ist ja dieses stille Arbeitspferd, das völlig ohne Algorithmus auskommt.
Und das Schöne ist doch, wer einmal auf RSS setzt, ist wirklich plattformunabhängig. Die Leser abonnieren den Feed und wenn eine Plattform wegfällt, bleiben sie trotzdem dabei.
Die ganze Diskussion läuft letztlich auf eine Art Zwei-Säulen-Modell hinaus. Substack bringt die Reichweite, die eigene Website bringt die Souveränität.
Wobei der Ratgeber auf elizabethai.com da noch einen Schritt weiter geht und sagt, fang mit der eigenen Website an. Substack ist dann der Syndizierungskanal, nicht umgekehrt. Das war unsere Folge für heute. Wir haben über den offenen Brief der über 1.100 KI-Angestellten gesprochen, die eine internationale Initiative fordern, und über Clouds Multi-Agent-Workflow, der eine echte kryptografische Schwachstelle gefunden hat.
Dazu die Zero-Day-Zusammenarbeit von JFrog und OpenAI, das neue zustandslose Transportmodell im MCP-Protokoll und Chimica 3, das mit seiner ungewöhnlichen Architektur auf einem M1 Max läuft, wenn auch langsam.
Außerdem, Italien hat reproduktive Gesundheitsdienste gesperrt, ein Erdbeben der Stärke 7,1 hat Japan erschüttert und ein neuer HIV-Impfstoff zeigt vielversprechende präklinische Ergebnisse.
Und wir hatten Clouds auftauchen in Apples Sicherheitsdokumentation, UF0.12 mit Breaking Changes, die erste formal verifizierte 3D-CSG-Implementierung und die Frage, ob Substack-Autoren eigentlich eine eigene Website brauchen. Bis zum nächsten Mal!